HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Herkunft, Kultur, Religion. Finden wir zusammen?
Es scheint eine berechtigte Frage zu sein, denn Unterschiede in Herkunft, Kultur und Religion führen nach Ansicht vieler Menschen zu Konflikten, ja sogar zu einer Spaltung in der Gesellschaft. Das geht jedenfalls aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Institut Infratest DIMAP durchgeführt hat, im Auftrag des HR. 62% der Befragten meinen, dass Unterschiede in Religion, Kultur und Herkunft ein großes oder sehr großes Problem für das Zusammenleben in Deutschland seien. Und diesen Befund nehmen wir zum Anlass für die dritte Ausgabe unseres Projekts Deutschland 2019, wir hören dich. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur HR Info, denn heute Abend werden sich alle Radioprogramme des HR zwischen 18 und 20 Uhr in einer gemeinsamen Sendung mit kulturellen und religiösen Unterschieden beschäftigen. Wir wollen wissen, wie erleben die Menschen in Hessen unterschiedliche Herkunft, Kultur und Religion? Und welche Möglichkeiten sehen sie, über diese Unterschiede hinweg wieder stärker zusammenzuwachsen? Frank Statzner ist der Leiter dieser gemeinsamen Sendung aller Radioprogramme des HR und ich habe ihn gefragt, warum das Thema Herkunft, Kultur, Religion eigentlich allem Anschein nach so brisant ist, dass man 2 Stunden darüber diskutieren und auch streiten kann.
Also ich bin mir sicher, man könnte noch viel länger darüber streiten und nachdenken. Ich glaube, Unterschiede in Herkunft, Religion, Kultur, das ist eines der komplexesten Themen unserer Zeit. Und da fühle ich mich durch das bestätigt, was uns die Leute erzählt haben in unserer Wirbox auf dem Hessentag und beim Europa Open Air in Frankfurt. Auch die Leute, die uns geschrieben oder Sprachnachrichten gesendet haben. Ich glaube, dass dieses Thema uns noch lange beschäftigen wird, eben weil es keinen Königsweg, keine einfachen Lösungsmöglichkeiten für die Konflikte gibt, die sich aus der Migration und auch aus der Flucht ergeben. Es ist ein Thema, das herausfordert und auch emotional extrem wirkt. Es hat mit Ängsten und Hoffnungen zu tun, mit Veränderungen im Alltag, mit Werten und Überzeugungen. Man muss sich positionieren und vielleicht auch selbst aktiv werden.
Das scheint ja auch aus der Umfrage von Infratest DIMAP hervorzugehen. Wie schon gesagt, 62% der Befragten halten religiöse und kulturelle Unterschiede für ein großes oder sogar ein sehr großes Problem. Ein Umfrageergebnis, das einer der Ausgangspunkte für die Sendung heute Abend ist.
Genau so ist das und diese Zahlen werden jetzt durch den Deutschlandtrend der ARD im September nochmal bestätigt. Immer mehr Deutsche, aktuell 83%, sorgen sich, dass die Gesellschaft weiter auseinanderdriftet. Im Vergleich zum Mai ist das ein Plus von 8% und mehr als jeder Zweite befürchtet, einen Verlust der deutschen Kultur und Sprache zu erleben und auch, dass der Einfluss des Islam zu stark wird. Also Grund genug, den Gefühlen Fakten zur Seite zu stellen und zu fragen, finden wir denn zusammen?
Wie wird denn der heutige Abend ablaufen?
Von den Leuten, mit denen wir Kontakt hatten, haben wir 4 Gäste ins Studio geladen. Das sind ganz normale Menschen, keine Experten, keine Politiker. Zum Teil haben sie heftige eigene Erfahrungen. Mit ihnen diskutieren wir darüber, wie sie die Unterschiede in Herkunft, Religion, Kultur wahrnehmen, wie sie darüber denken und ganz wichtig, was sie glauben, ob und wie wir trotz dieser Unterschiede zusammenfinden können. Doris Renk und Gunnar Töpfer moderieren und führen durch die Gespräche und jeder kann da für sich klären, sehe ich das auch so oder sehe ich das anders und warum? Außerdem spielen wir Beiträge von Hörerinnen und Hörern, die wir aufgenommen haben. Und man kann uns auch anrufen und sich beteiligen, jetzt schon, aber auch live heute Abend. Und es gibt noch mehr. Während der Sendung gibt es wieder einen Chat im Internet auf der Webseite deutschland2019.de. Und auf dieser Seite stehen auch nochmal alle Details zum Nachlesen.
Was bringen denn die Gäste heute Abend in die Sendung mit? Warum sind gerade Sie ausgewählt worden?
Sie haben alle Erfahrungen mit Migration und Integration gemacht und machen sie noch als direkt betroffene Personen mit Migrationshintergrund oder weil sie in ihren Berufen damit zu tun haben. Sie haben unterschiedliche Perspektiven, aber alle haben sie differenzierte und klare Standpunkte. Da sitzen junge Leute, die Ausgrenzung erlebt haben oder Menschen, die mit den kulturellen Unterschieden immer wieder konfrontiert sind. Das sind alles echte Erfahrungen von Leuten im ganz normalen Leben. Sie bringen alle Wirklichkeit in die Sendung. Das ist authentisch, spannend, erhellend und das ist uns wichtig.
Sagt Frank Statzner. Er leitet heute Abend die Gemeinschaftssendung, zu der alle Radioprogramme des HR zusammengeschaltet werden, von 18 bis 20 Uhr. Für die dritte Ausgabe des Projekts Deutschland 2019. Wir hören dich.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Herkunft, Kultur, Religion. Finden wir zusammen?
Das fragen sich viele und wir stellen diese Frage als Motto über eine Sendung, die heute Abend simultan in allen Radioprogrammen des HR ausgestrahlt wird von 18 bis 20 Uhr. Unterschiede in Herkunft, Kultur und Religion sind in besonderem Maße zum Thema vieler Menschen geworden und zwar gerade auch im Zusammenhang mit Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind. Und wenn über Flüchtlinge diskutiert wird, dann geht es auch oft ums Geld und zum Beispiel um folgende Fragen. Wie viel kosten Asylbewerber unseren Sozialstaat? Wo geht das ganze Geld hin? Bekommen wir am Ende wieder etwas zurück, wenn die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert sind? Unsere Reporterin Selina Rust hat sich kundig gemacht.
Es ist eine Zahl, die Schlagzeilen machte und für Zündstoff sorgte. 23 Milliarden Euro hat der Bund im vergangenen Jahr für Flüchtlings- und Integrationshilfe ausgegeben. Das sind 2 Milliarden Euro mehr als noch im Jahr 2017 und damit ein Rekordwert. Wofür wurde das Geld ausgegeben? Der größte Einzelposten dieser Rechnung ist die Bekämpfung der Fluchtursachen. So unterstützt Deutschland afrikanische Staaten, damit weniger Menschen die gefährliche Flucht über das Mittelmeer antreten. Das hat 8 Milliarden Euro ausgemacht. Auch ein großer Posten, die Bundesländer und Kommunen. Sie haben vom Bund 7,5 Milliarden Euro für Kinderbetreuung, Unterkunftskosten oder Asylbewerberleistungen erhalten. Dazu kommen noch Ausgaben für Integrationsleistungen und Unterstützung für Menschen ohne Arbeit. Insgesamt macht das also 23 Milliarden Euro. Ist das wirklich so rekordverdächtig? Nein, sagt Marius Clemens vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW.
Ganz konkret kann man das gar nicht so richtig quantifizieren, denn die Kosten und auch die Einnahmen sind nicht eindeutig zurechenbar.
Heißt konkret, unter den 23 Milliarden Euro sind einige Posten zusammengefasst, die nicht ausschließlich nur mit Flüchtlingshilfe zu tun hätten, so Marius Clemens vom DIW.
Man kann nicht sagen, dass diese 23 Milliarden nur die Kosten der Geflüchteten darstellt, sondern es sind Kosten, die im Zusammenhang mit der Fluchtzuwanderung zu sehen sind. Und diese Kosten kommen eben im Endeffekt ja auch Teilen der Bevölkerung in Deutschland und auch deutschen Unternehmen zugute.
Zum Beispiel die Ausgaben für Kinderbetreuung. Das kommt nicht nur den Flüchtlingskindern zugute, sondern allen Kindern. Auch vom sozialen Wohnungsbau profitieren nicht nur Flüchtlinge. Somit stehen zwar 23 Milliarden Euro im Regierungsbericht, wie viel aber ausschließlich für Flüchtlinge ausgegeben wurde, das ließe sich nicht sagen, so der Experte. Aber es gibt auch eine Gegenrechnung, nämlich die Einnahmenseite. Wenn Zuwanderer eine Arbeitsstelle haben, dann zahlen sie Steuern und zahlen auch in die Rentenkasse und das Sozialsystem ein. Am Ende könnten diese Einnahmen die Ausgaben für Flüchtlingshilfe wieder ausgleichen, so das DIW. Heute sei bereits mehr als ein Drittel der Flüchtlinge berufstätig, sagt Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarktforschung.
Das liegt klar über den Erwartungen, die wir 2015 gebildet haben.
Wann genau sich Einnahmen und Ausgaben ausgleichen könnten, das hänge von vielen verschiedenen Faktoren ab. Davon, wie viel der Bund in Integrationsmaßnahmen investiere, aber auch davon, wie schnell Flüchtlinge im Arbeitsmarkt integriert seien. Da sei man auf einem guten Weg, so Arbeitsmarkt- und Migrationsexperten, aber noch lange nicht am Ziel.
Was kostet Integration und welchen Gewinn kann sie bringen? Unsere Reporterin Selina Rust hat uns gerade über die entsprechenden Daten informiert. Einer von vielen Blickwinkeln auf das Thema heute Morgen hier in HR Info. Herkunft, Kultur, Religion finden wir zusammen. Zusammenzufinden über kulturelle oder religiöse Unterschiede hinweg, das scheint nach Ansicht vieler Menschen schwieriger geworden zu sein in Deutschland. Bei einer repräsentativen Umfrage, die der HR in Auftrag gegeben hat, haben jedenfalls viele der Befragten erklärt, dass vor allem Unterschiede in puncto Herkunft und Religion zunehmend zu einer Spaltung in unserer Gesellschaft führten. Wenn Menschen sich in ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer Kultur unterscheiden, dann kommen sie einander oft zunächst einmal fremd vor. Und das kann dazu führen, dass viele von uns ein gewisses Unbehagen, vielleicht sogar Angst empfinden gegenüber Menschen und Lebensweisen, die uns fremd sind oder fremdartig vorkommen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Annette Treibel gesprochen. Sie ist Soziologin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Sie hat sich ausgiebig mit dem Thema Migration und Integration beschäftigt. Und ich habe sie gefragt, warum das Fremde allem Anschein nach so vielen Menschen Angst macht.
Ja, was wir als fremd wahrnehmen, ist sehr unterschiedlich. Manche Menschen, wenn sie sich damit beschäftigen, denken, man könnte jetzt definieren, was absolut das Fremde ist. Das ist also gar nicht möglich. Fremd ist das Ungewohnte. Das muss aber auch nicht zwangsläufig Angst machen. Es ist nicht der Fall. Also viele Menschen finden das auch anziehend. Die haben so ein Empfinden, dass das exotisch oder spannend ist. Also Angst oder Irritation, so würde ich das lieber nennen, entsteht dann, wenn wir unsicher sind, wenn wir etwas nicht einschätzen können. Und aus sozialwissenschaftlicher Sicht geht man davon aus, dass wir Fremde irritierend finden, wenn wir noch nicht wissen können, ob das potenziell, das jetzt etwas zugespitzt, Freunde oder Feinde sein werden.
Fremdheit wird ja von vielen Menschen auch an der Herkunft anderer Menschen festgemacht. Und da ist ja oft das Problem, dass man zum Beispiel Migranten aus fernen Ländern ihre Herkunft oft ansieht oder anzusehen glaubt, auch wenn sie schon längst heimisch geworden sind bei uns und sich integriert haben. Das heißt, wir nehmen viele Menschen in unserer Umgebung als Fremde wahr, auch wenn diese Menschen in Wirklichkeit vielleicht gar nicht mehr fremd sind.
Ja, genau. Im Grunde könnte man zumindest im westlichen Teil Deutschlands davon ausgehen, dass es schon eine längere Geschichte ja gibt mit Einwanderung, auch von Menschen, die sozusagen fremd aussehen, die aber längst dazugehören. Also dieses Einheimischsein, das gilt eben für Menschen, die jetzt nicht typisch deutsch in Anführungszeichen aussehen oder auch einen solchen Namen tragen. Also jemand, der Öztürk heißt, kann in der dritten Generation eingewandert sein und mannheimerisch mit Akzent sprechen und sozusagen absolut dazugehören und trotzdem immer wieder zurückverwiesen werden auf die Frage, wo kommen Sie denn eigentlich her oder was ist denn jetzt Ihre Migrationsgeschichte, und die Migrationsgeschichte ist die der Großeltern. Ja, und das ist die Diskussion gerade, soll man diese Frage noch stellen, ist sie passend, und das wäre mein Plädoyer jetzt als Bürgerin, uns darauf einzulassen, ja, dass Menschen in Deutschland ganz unterschiedlich heißen, unterschiedlich aussehen können und dass diese Menschen selber sich gar nicht zwingend als fremd empfinden, aber wir sie manchmal gerne in diese fremden Schublade stecken, um so eine vermeintlich alte Ordnung wiederherzustellen.
Für Menschen fremder Herkunft, die nach Deutschland kommen, sind die Einheimischen ja auch Fremde. Das heißt, bei ihnen gibt es womöglich ähnliche Ängste und Vorurteile. Kommt diese Sichtweise bei der Integrationsdebatte oft zu kurz?
Insofern, als da vielleicht auch nicht die richtigen Fragen manchmal gestellt werden, ab wann Menschen, die zu uns kommen, sich als integriert empfinden. Ja, eine klassische Frage gerade im Mediendiskurs ist, träumen Sie denn schon auf Deutsch oder wie verhält es sich mit solchen Dingen? Und viele Migranten sagen eher, dass sie sich integriert sehen, wenn sie gute Beziehungen haben, auch zu Einheimischen. Und das braucht eben auch Zeit. Und wenn sie sich orientieren können in der neuen Gesellschaft, also wenn sie klarkommen. Also diese absolute Identifikation, die man gerne abfragt, ja, so eins zu eins, die ist ja auch bei länger Einheimischen nicht immer gegeben. Ja, man hat vielleicht auch Fremdheitsgefühle mit der eigenen Heimat, wo man denkt, ja, hier fühle ich mich nicht wohl, hier gehe ich jetzt wieder weg. Oder ich habe mehrere Heimaten, wenn ich innerhalb von Deutschland selber migriert bin.
Sie betonen immer wieder, wie wichtig Integrationskurse für Migranten sind und schlagen in dem Zusammenhang auch einheimischen Kurse vor. Was genau meinen Sie damit?
Ja, das war eine spielerische Idee, um das mal ein bisschen anders zu wenden. Ich glaube, dass diese Sonntagsrede Integration funktioniert ja nur wechselseitig. Das heißt konkret, dass auch die Einheimischen sich umstellen sollten. Und so die Idee dieser Integrationskurse ist die, zu sagen, lasst uns mal darüber reden, wie wir zusammenleben wollen, was sich bei uns ändert und inwiefern wir uns in diese neue gesellschaftliche Wirklichkeit integrieren könnten, indem wir zum Beispiel eben uns damit auseinandersetzen, wie Sie jetzt auch fragen, was heißt denn Fremdheit heute konkret? Ist es das, was gängigerweise darunter verstanden wird, oder können wir das auch anders angucken?
Sagt Professor Annette Treibel, Soziologin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und ehemalige Sprecherin für den Bereich Migration bei der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Wo Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenleben, da lernen diese Menschen im besten Falle einander besser kennen und verstehen. Aber manchmal prallen die Unterschiede auch ungebremst aufeinander und nur das Trennende steht dann im Vordergrund. Auch und gerade an Schulen ist das der Fall. Dort führen die Unterschiede zwischen verschiedenen Religionen und Kulturen nicht selten zu Problemen. Und die Integration verschiedener Lebensweisen und Standpunkte wird dann zu einer großen Herausforderung. Davon hat sich unsere Reporterin Hanna Immich ein Bild machen können und sie schildert uns jetzt, wie Religion und Herkunft eine Schulgemeinde beeinflussen können.
Julia Wöllenstein ist mit Leib und Seele Lehrerin an der Karl-Schomburg-Gesamtschule am Wesertor in Kassel, einem sogenannten sozialen Brennpunkt. In ihre Schule gehen Kinder und Jugendliche aus den verschiedensten Ländern und Kulturen. Julia Wöllenstein hat jeden Tag damit zu tun, wie Religion den Schulalltag beeinflusst. Viele Dinge bereicherten die Kinder, aber manches findet die alleinerziehende Mutter von drei Kindern auch kritikwürdig. Zum Beispiel, wenn Werte in Frage gestellt werden, die in unserer säkularen Gesellschaft selbst selbstverständlich sind.
Das ist tatsächlich so, dass man natürlich mit so einer Ungleichbehandlung von Mädchen und Jungen auch arbeitet, wo man in den Familien merkt, bei den Jungs ist es ganz normal, dass die mit auf Klassenfahrt fahren. Bei den Mädchen muss ich oft kämpfen. Auch beim Schwimmunterricht, wo man dann merkt, das Mädchen ist ständig krank gemeldet und der Junge planscht fröhlich im Wasser.
Julia Wöllenstein beobachtet auch, dass der Einfluss zum Beispiel von strenggläubigen Familien größer geworden ist in den letzten Jahren.
Das ist ja zum Beispiel ein Grund für mich, warum ich sage, ich wäre dafür, dass Mädchen in Schulen keine Kopftücher tragen bis zu einem gewissen Alter. Und in erster Linie, um die anderen Muslimen zu schützen, die im Moment noch kein Kopftuch tragen. Denn die werden inzwischen wahnsinnig unter Druck gesetzt.
Das gehe weiter mit den Feiertagen der verschiedenen Kulturen. Eltern fordern von der Schule Rücksichtnahme, zum Beispiel beim Ramadan, dem Fastenmonat der Muslime. Die Zunahme religiöser Einflüsse in der Schule bestätigt auch Ingrid König. Sie war 30 Jahre lang Rektorin an der Berthold-Otto-Grundschule in Frankfurt-Griesheim, einem Stadtteil mit über 95% Familien mit Migrationshintergrund.
Es gibt eine Art von Auftreten von schon Erstklässlern, die meinen, andere belehren zu müssen. Noch ist es eine Minderheit. Die anderen Kinder verunsichert das aber trotzdem. Auch wenn irgendein Junge auftritt und sagt, alle Mädchen müssten Kopftuch tragen. Es gibt dann starke Kinder, die geben Kontra, aber das ist eher die Ausnahme.
Für Julia Wöllenstein aus Kassel gibt es einen einfachen Grund für dieses Verhalten. Die öffentliche Diskussion werde nicht differenziert genug geführt, sagt sie. Man schmeiße die Menschen alle in einen Topf und trenne zum Beispiel nicht zwischen liberalen und radikalen Muslimen. Das führe dazu, dass viele sich abgelehnt fühlten und sich wieder stärker auf ihre Herkunftsländer und Religionen besinnen würden. Mohammed, der eigentlich anders heißt, war früher auf der Berthold-Otto-Grundschule in Frankfurt-Griesheim. Der 17-Jährige mit pakistanischen Wurzeln kennt dieses Gefühl nur zu gut.
Viele Ausländer leben halt in Griesheim. Und du wirst halt in dieser Schublade gesteckt. Die Leute spielen dir vor, halt, du bist nicht einer von uns. Viele identifizieren sich nicht mit Deutschland als Heimat. Und würde man halt viel mehr so eingehen und sagen, ja, du bist in Deutschland aufgewachsen, du kannst dich auch ruhig als Deutsch bezeichnen, das ist nichts Schlimmes. Wenn ich als Pakistanier jetzt sagen würde, in der Grundschule früher, dass ich Deutsche bin, die hätten dich ausgelacht.
Für die Realität in der Schule bedeutet das immer wieder reden, diskutieren, das Verständnis für den anderen fördern, um schon in der Schule das Entstehen von Parallelgesellschaften zu verhindern und echte Integration zu ermöglichen.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Herkunft, Kultur, Religion. Finden wir zusammen?
Unter diesem Motto steht heute Abend das HR-Radio-Ereignis, das auf allen Wellen des Hessischen Rundfunks gleichzeitig zu hören ist. Ein Fachmann für Integration ist der Psychologe und Buchautor Ahmad Mansur, der sich seit vielen Jahren mit den Problemen und Chancen von Integration beschäftigt. Immer wieder weist er darauf hin, dass die Integration von Migranten und Flüchtlingen in Deutschland vorangetrieben werden muss, aber dass es Staat und Gesellschaft dafür noch immer an Konzepten fehlt und an einer sachlichen Debatte. Ich habe Ahmad Mansur gefragt, ob es nicht ein gutes Zeichen ist, dass seit Jahren doch vielstimmig über dieses Thema diskutiert und gestritten wird und dass es immer wieder im Mittelpunkt steht.
Diskussionen sind immer gut, aber wenn nach 30, 40 Jahren immer noch nicht mal die Definition von Integration klar ist, dann müssen wir nachholen. Es geht hier um Menschen, es geht um das Zusammenleben, es geht um die Bekämpfung von Parallelgesellschaften und um die Möglichkeiten, dass die Leute, die zu uns gekommen sind, auch irgendwann Deutschland als Chance und als Heimat sehen.
In Ihrem Buch Klartext zur Integration haben Sie ja eine Art Anleitung zur Integration geschrieben und auch konkrete Schritte benannt, die Politik und Gesellschaft endlich gehen müssten. An welcher Stelle macht die Politik Ihrer Meinung nach nicht ihre Hausaufgaben?
Ich glaube, vor allem beim Begreifen, was eigentlich Integration ist, also viele Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, Politiker, Menschen aus der Wissenschaft, verstehen unter Integration vor allem Sprache plus Arbeit minus Kriminalität. Das ist aber viel zu wenig. Also wenn wir Integration richtig anpacken wollen, dann müssen wir verstehen, dass Integration ein emotionaler Prozess ist, wo die Menschen in Deutschland ankommen sollen, wo sie Deutschland als Heimat sehen und vor allem die Werte dieser Gesellschaft als Chance und nicht als Risikofaktor verstehen.
Wenn Sie sagen, Sprache plus Arbeit minus Kriminalität, das ist die Formel, mit der im Moment gehandelt wird, was müsste denn bei Sprache und Arbeit noch dazukommen?
Vor allem die Werte dieser Gesellschaft zu teilen, zu verinnerlichen und als Chance für mich und meine Familie zu sehen. Wenn ich in einem Land lebe und die Werte dieser Gesellschaft, wie zum Beispiel Gleichberechtigung, die Bekämpfung von patriarchalischen Strukturen, das Selbstbewusstsein und dass mein Körper mir gehört, dass meine Sexualität mir gehört, wenn ich das immer als Risiko verstehe, dann werde ich nicht entspannt mit dieser Gesellschaft umgehen können. Dann werde ich in Parallelgesellschaften gehen. Wenn die Menschen hier ankommen, wenn sie zusammenleben wollen mit der Mehrheitsgesellschaft, dann müssen sie die Werte dieser Gesellschaft, die aus dem Grundgesetz natürlich auch resultieren, als Chance verstehen.
Wie müssen wir denn die Menschen, die zu uns kommen, dabei unterstützen und vielleicht auch fordern, damit Integration besser gelingt?
Wir müssen die Leute viel länger begleiten. Wir müssen die Leute klar machen, dass diese Gesellschaft selbstbewusst auftritt und das auch von den Menschen fordert. Ein selbstbewusster Rechtsstaat, aber auch eine Rechtsstaat, die die Menschen auch ermöglicht, anzukommen, sie begleiten und ihnen alles Mögliche anbietet, damit sie auch in diese Gesellschaft emotional ankommen.
Und das, was Sie gerade beschreiben, ist ja eine Erwartungshaltung, eine Forderung. Das heißt, für Sie ist dieser Zustand im Moment nicht gegeben. Eine selbstbewusste Haltung auch aus dieser Gesellschaft heraus.
Wissen Sie, wenn wir mal über unsere Werte diskutieren, dann werden Sie auch in der Mehrheitsgesellschaft eine große Verunsicherung finden. Was ist eigentlich wir? Was ist eigentlich unsere Werte? Wir diskutieren über Leitkultur, über Grundgesetz. Wir müssen das einfach mal begreiflich machen. Wir müssen die Leute in ihren Alltag erreichen. Da, wo Konflikte entstehen, da, wo sie verunsichert sind, müssen wir ihnen Klarheit anbieten, damit ein Zusammenleben möglich ist. Und damit meinte ich die Menschen, die dazugekommen sind, also Flüchtlinge, Zuwanderer, aber auch die Mehrheitsgesellschaft, die auch mit dieser Angelegenheit teilweise sehr überfordert ist.
Trotzdem habe ich noch nicht richtig verstanden, wie das im Alltag gelingen soll, weil wir leben ja alle zusammen, wir erleben uns, aber möglicherweise meinen Sie, dass das alles parallel nebeneinander hergeht. Also was ist denn da Ihr konkreter Vorschlag?
Also Zusammenleben bedeutet nicht physisch in einem Ort zu sein. Zusammenleben bedeutet sich begegnen, emotional treffen, miteinander in Kontakt gehen. Und das beobachte ich nicht. Ich beobachte Parallelgesellschaften. Und wenn das richtig funktionieren soll, dann müssen wir unsere Integrationsarbeit professionalisieren. Das bedeutet, unsere Integrationskurse müssen viel länger dauern. Unsere Schulen müssen sich vorbereiten auf diese Aufgabe, dass sie nicht nur Bildungsinstitutionen sind, sondern auch Institutionen, wo Werte vermittelt werden. Wir müssen die Erwachsenen erreichen, wir müssen Aufklärungskampagnen betreiben, wir müssen da gehen, wo die Menschen sind. Integration ist eine Jahrhundertaufgabe, die beendet man nicht nach 12-monatiger Integrationskurs, sondern die Menschen müssen langfristig begleitet werden mit professioneller Sozialarbeit, mit Schulen, die in der Lage sind, auch die Herausforderungen, die auf diese Gesellschaft kommen, auch meistern zu können.
Integration, eine Jahrhundertaufgabe, sagt Ahmad Mansur, Psychologe, Buchautor und Islamismusfachmann.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.